Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute den Test- und Ausrüstungsredakteur Frank Wacker als Gesprächspartner. Wir haben uns ja auch schon öfters unterhalten. Hallo Frank, schön, dass wir uns mal wieder sprechen.
Ja, hallo.
Und jetzt gerade zum Frühjahr, hoffen wir, dass er bald kommt, der Frühling, beginnt ja eigentlich auch wieder die Zeltsaison. Und da gibt es natürlich das Power-Thema, wie man sich denn am besten über Nacht draußen hinlegt, was man da am besten macht, dass man eine wirklich gute Nacht verbringt. Weil es gibt ja nichts Übleres, vielleicht auch gerade nur in der Übergangsjahreszeit. Man hat sich schon auf eine Tour gewagt, friert sich die halbe Nacht den Allerwertesten ab, steht am nächsten Tag gerädert auf und hat eigentlich nichts von der Tour. Deswegen sind richtig gute Isomatten sehr essentiell dafür, dass man eben eine gute Nachtruhe hat. Und darüber würde ich mich mit dem Frank gern unterhalten. Es gibt auch in der Outdoor 523, die am 4.4. am Kiosk ist, einen großen Isomattentest mit 12 Modellen, ganz aktuell. Und später noch, eine Ausgabe später, nämlich in der 623, die ist ab dem 9.5. am Kiosk, ein Schlafsacktest, der natürlich auch sehr schön dazu passt. Aber wir wollen uns erstmal über die Isomatten quatschen, Frank. Was für Modelle oder Typen gibt es denn aktuell so auf dem Markt?
Es gibt mal den Klassiker, die feste Isomatte, also einfach aus dem festen Schaum. Da sind aber in letzter Zeit auch Modelle in Mode gekommen, die wie so eine Eierkartonstruktur haben, also wie so Blasen. Dadurch sind sie etwas komfortabler als eine rein feste Matte und sie isolieren tatsächlich auch noch etwas besser.
Liegt man da noch besser drauf, oder?
Ja, die sind tatsächlich komfortabler, weil diese Blasen punktuell noch stärker nachgeben, wie einfach nur der Flachschaum. Aber das Niveau von den mit Luft gefüllten Matratzen, das erreichen sie nicht. Also da könnte man sagen, da sind sie wirklich, sind sie nicht nur meilenweit entfernt, sondern schon anderer Planet. Oh. Aber sie sind halt mega, robust. Also für jemand, der ständig irgendwie draußen übernachtet, ohne Zelt, auf irgendwelchen scharfkantigen Felsen oder liegt, für den ist natürlich so eine Matte schon gut. Oder man kombiniert sie halt unter Umständen.
Ja, ich erinnere mich auch, man kann die auch in der Pause eigentlich ganz gut nutzen, um sich mal kurz recht bequem hinzusetzen, ne? Weil genau. Man nicht extra was aufpusten muss, sondern die klappt man wirklich zusammen, befestigt die am Rucksack, wenn sie nicht reinpasst, kann die einfach auseinanderklappen, auch auf ein kleineres Maß und hat einfach einen super bequemen Sitz.
Genau. Also das ist der Klassiker. Dann gibt es nochmal einen Klassiker, die sogenannte selbstaufblasende Matte. Das sind die Matten, in denen ein offener Schaum in einer luftdichten Hülle steckt und sobald man das Ventil aufdreht, füllen sie sich mit Luft. Und je nachdem, wie hoch die Rückstellkraft vom Schaum ist, halt mehr oder weniger. Bei den Leichtmatten mit zum Teil ausgestanzten Schäumen, da muss man dann schon noch 2, 3, vielleicht auch 5-mal nachblasen, dass die Matte schön prall ist. Die gibt es seit den 70er Jahren, hat damals Tamarest erfunden. Da saß da ein Ingenieur, der war bei der Gartenarbeit, hatte so einen Sitzpolster und hat dann gemerkt, wie das Sitzpolster bei Belastung mehr oder weniger, also wenn er draufdrückt, wie die Luft rausgeht und wenn er dann runtergeht, wie sich dann plötzlich wieder mit Schaum füllt. Und dann hatte er den Geistesblitz, hey, und wenn das jetzt zu wäre, dann würde die Luft drin bleiben, wäre doch eine super Grundlage für die Matte. Und so kam dann mehr oder weniger, so kam es dann zur Erfindung von der selbstaufblasenden
Matte. Ja, und das wird ja heute fast so verwendet wie jetzt Tempo für alle Papiertaschentücher oder Uhu für Klebstoffe. So sagt man eigentlich, ey, hast du eine Thermarest, ne? Weil das einfach für diese Art von Matte steht. Ne? Also ich kenne das, genau. Viele sagen ja schon gar nicht mehr, ich nehme eine Isomatte mit, sondern ich nehme eine Thermarest mit, dann kann die auch von sonst was für einer Firma sein.
Genau. Und die funktionieren auch im Großen und Ganzen richtig gut. Wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, es gibt halt, um Gewicht zu sparen, gibt es Matten, da wird der Schaum gestanzt, weil natürlich Luft immer noch leichter ist als der Schaum. Da gibt es zwei Varianten. Es gibt die senkrechte Durchstanzung, das sieht man, wenn man die Matten gegen das Licht hält, dann sieht man lauter helle Spots. Das sieht cool aus, hat aber das Problem, dass die Matte an den Stellen halt nicht so gut isoliert. Das sind eigentlich eher Matten, die sich nur für sommerliche Temperaturen über plus 5 Grad eignen. Also selbst wenn die Matte 10 cm Dicke hat, an den Stellen wird's einfach kalt. Die funktionellere Variante sind dann horizontale Kanäle, wo es eben immer noch Schaum oben und unten gibt. Sprich, man hat da eine Isolierung, schon sehr, sehr guter Kompromiss. Durch diese Kanäle gibt die Matte auch noch ein bisschen besser nach. Das heißt, man liegt einfach weicher. Das funktioniert richtig gut.
Und die meisten jetzt, die am Markt sind, die haben wahrscheinlich eher diese horizontalen Stanzungen, oder? Oder gibt es auch noch welche mit senkrechten Stanzungen?
Ja, es gibt viele mit senkrechten Stanzungen. Ah, genau.
Das, ich habe gedacht, das andere Verfahren hätte sich dann doch eher durchgesetzt, weil es halt doch ein bisschen bequemer und wärmer ist.
Ja, ich kann es nicht beurteilen, welches von der Produktion her einfacher ist, aber aus dem Baurus würde ich sagen, wahrscheinlich sind die horizontalen Luftkanäle, das ist schwieriger zu verarbeiten und dementsprechend auch teurer.
Was haben die Matten denn sonst noch so Vor- und Nachteile? Wir hatten ja schon das super stabile Modell, auf dem man okay liegt. Dann die sehr komfortablen, eben die sich selbst aufblasen, auf denen man prima liegt oder einfach schon
genau.
Gut liegt.
Ja. Jetzt kommt ja noch die dritte Kategorie. Die haben so die sogenannten Leichtluftmatratzen.
Ja.
Da hat die Firma Expat, die hat um die Jahrtausendwende rum, haben die eine mit Down gefüllte Matte gemacht. Die war 9 cm dick, hat super gepolstert. Und das Problem bei den Luftmatratzen früher war halt, die waren a bleischwer und dann haben sie einfach schlecht isoliert, weil ja die Luft in der ganzen Matte einfach frei zirkulieren konnte. Und durch diese Down-Isolierung konnte die Luft nicht mehr zirkulieren. Die Matten haben auch super gut isoliert. Also da haben auch Studien gezeigt, dass das den Wärmeverlust über die Matte massiv reduziert. Und das wird häufig auch unterschätzt. Da sage ich gleich noch was dazu, wie wichtig das ist. Also es war dann so, das neue Jahrtausend, das ist so, dass die Zeit der modernen Leichtluftmatratzen ist. Unglaublich, was sich da alles getan hat. Also 2010 etwa kam dann Thermaresch mit der Neo Air, die in dem Bereich mittlerweile wahrscheinlich eine der meistverkauften Matten ist, hat auch in diesem Jahr unseren Editor's Choice Award gewonnen, ist jetzt im aktuellen Test auch der Testsieger. Das ist wirklich fantastisch, was die von Wärme zu Gewichtsverhältnis bietet. Da hat man eine Matte. Das
ist ein sehr kleines Packmaß, ne?
Die
kriegst du wirklich klein zusammen, wenn ich nicht
irre. Das haben die auch. Und der Trick bei der Neo Air ist halt, also es gibt Expat, die haben die mit Daune oder Kunstfaser gefüllten Matten erfunden. Thermaresch hat bei der Neo Air den Weg gewählt, dass sie das Innere der Matte in viele Luftkammern aufteilen. Das ist eine Technik, die auch bei modernen Kunststofffensterrahmen zum Beispiel zum Einsatz kommt. Also je mehr abgetrennte Kammern so ein Kunststofffensterrahmen besitzt, desto besser isolierter letzten Endes.
Aber die Kammern sind in dem Fall dann nicht gefüllt. Das sind einfach Kammern, wie auch immer.
Das sind einfach viele Kammern und durch diese vielen Kammern wird das Zirkulieren der Luft über einen großen Bereich wird verhindert. Dann gibt's auch noch eine Metalllage auf der Liege, also im Innern der Liegefläche, die Körperwärme reduziert. Das bringt auch nochmal was. Also es ist irre, was da für eine Technik in den Matten drin steckt. Und C2 Summit kam dann ein paar Jahre später noch mit einem Konzept. Das war so die Idee von der Federkernmatratze, dass man sehr, sehr viele Unterteilungen in der Matte hat und die Matte dann punktuell einfach sehr, sehr viel besser nachgeben kann und es so zu einer gleichmäßigeren Druckverteilung kommt. Das funktioniert also tatsächlich auch auch hervorragend. Grundsätzlich kann man sagen, die ganzen Leichtluftmatratzen, die sind zum Teil 5 bis 10 Zentimeter dick. Die polstern natürlich dickste Steine und Wurzelnblatt, gleichen durch ihre festere Struktur auch Bodenunebenheiten sehr, sehr gut aus, haben das winzige Packmaß, das du angesprochen hast, oder verhältnismäßig winzige Packmaß. Das war schon nochmal eine Wahnsinnsentwicklung.
Aber wenn man sich jetzt anhört, was da alles an Technik, Ideen, Know-how, Metall, Materialien drin steckt, da stellen sich mir dann gleich wieder zwei Fragen, nämlich wie teuer ist dann sowas und sind die dann auch nachhaltig? Weil gerade so Verbundstoffe sind ja oft schwierig, oder wenn da eben doch irgendwas Exklusiveres drin ist, dann steht man ja gleich wieder da und denkt sich so, Öko-Punkt-mäßig ist das dann wohl nicht ganz so prall.
Also in Sachen Nachhaltigkeit tut sich schon viel. Also beim aktuellen Test ist so, dass ganz, ganz viele Hersteller mittlerweile die Hüllen aus Recycelfasern bauen, zum Teil auch eben die Matte mit Recycelkunstfasern füllen, Expat und VD, deren Matten sind klimaneutral, also die kompensieren das in der Produktion und beim Transport anfallende CO2, kompensieren die über MyClimate. MyClimate ist ja eine sehr solide Firma, um das zu machen. Also da bewegt sich schon unheimlich viel. Preislich ist es schon so, also die Top-Leichtluftmatratzen, die liegen schon im Bereich 200 Euro und aufwärts.
Ich wollte gerade sagen, weil der Test eben in der 523, wie gesagt, seit ab 4.4. oder seit 4.4. am Kiosk, kann man das auch nochmal nachlesen. Aber der ganze Test, der erstreckt sich ja über 12 Modelle von 20 bis über 200 Euro. Und das ist natürlich schon ein weites Feld, auf dem man sich da als Isomattenkäufer bewegen kann.
Genau. Also wir haben eben die einzige feste Matte, die wir im Test haben, das ist das Modell für 20 Euro. Da haben wir extra geguckt, dass wir eine möglichst günstige finden, die aber eben auch schon die vorhin angesprochene Eierkartonstruktur hat, dadurch recht komfortabel ist. Dann haben wir eine selbststoffblasende Matte, die von C2Summit, die Camp Plus. Die kam letztes Jahr auf den Markt, hat sich innerhalb von diesem einen Jahr schon bei C2Summit zu einem Bestseller entwickelt.
Was muss ich für die ausgeben?
Die kostet 100 Euro.
Also, und das ist also ein gutes Mittelfeld sozusagen.
Genau, das ist also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist die wirklich der Hammer. Deshalb hat sie ja unseren Kauftipp bekommen. Die isoliert richtig gut, die ist komfortabel, ist aber im Verhältnis halt vom Gewicht und Packmaß liegt sie schon klar über den Leichtluftmatratzen.
Ist also nichts für so super lange Treks, wo man das alles womöglich mit sich mitschleppen muss.
Also weniger ideal, weil wenn ich halt eine Matte habe, die nur die Hälfte, also die sieht zusammen jetzt ganz auswendig, weiß nicht, aber die liegt, glaube ich, so um die 830 Gramm wiegt sie, glaube ich, und hat schon auch ein unteres Temperaturlimit von minus 14 Grad, also die ist wirklich da, haben es auch Froschbeulen richtig gemütlich drauf. Mhm. Aber wenn ich dann halt eine Thermarest Neo Air im Vergleich nehme, die unter 400 Gramm wiegt und vom Packmaß her halt auch nur halb so groß ist und ein Limitwert von minus 8 Grad hat, der in der Regel für 3 Jahreszeiten völlig ausreicht. Das sind einfach nochmal natürlich andere Dimensionen.
Na, da kommen wir gerade auch gleich zu dem Punkt, welche Matte für wen eigentlich geeignet ist, so für welches Unterfangen. Also haben wir es ja schon gehabt, die C2Summit jetzt als Beispiel für eine fast ein Kilo schwere Matte und mit nicht ganz so hohem Komfortbereich für Minustemperaturen. Die würde man dann vielleicht eher nehmen, wenn man im Sommer auf einen Campingplatz geht oder nur eine Nacht unterwegs ist.
Genau. Müsste ich kurz unterbrechen. Also die C2Summit, die isoliert ja super. Also die kannst du wirklich empfehlen. Genau.
Minus 8 Grad wäre das?
Nee, die Thermarest, die schafft minus 8, die C2Summit schafft minus 14. Sind aber beides Werte, also die Thermarest reicht für den 3-Jahreszeiten-Einsatz auch in der Regel aus, außer du bist halt mega verfroren. Ja. Gibt aber auch ein wärmeres Modell von der Thermarest, die wir aber bis jetzt noch nicht Da haben wir einen Vorgänger getestet, die neueste Variante noch nicht. Die war zum Testzeitpunkt noch nicht lieferbar.
Naja, die wird es dann zu einem anderen Zeitpunkt sehr sicher mal in
genau.
Ausgabe schaffen.
Aber es gibt auch, also wir haben ja von VD und Expert haben wir zum Beispiel auch super warme, mit Kunstfasern gefüllte Matten im Test, die sehr kleines Packmaß besitzen, die um die 600 Gramm wiegen. Also da ist für jeden wirklich was dabei und grundsätzlich sollte man sich wie beim Schlafsack überlegen, okay, welche Temperaturen erwarte ich? Friere ich schnell, friere ich weniger schnell und entsprechend dann die Matte passend zu den Temperaturen auswählen. Ich würde sogar bei der Matte eher sagen, lieber die Matte einen Tick wärmer wählen, weil die Matte ist einem nicht zu warm, während in einem zu warmen Schlafsack, ja, da schmort man halt im eigenen Saft. Und unsere Erfahrung zeigt sogar, also wenn ich die Matte etwas wärmer wähle, dadurch dann ein bisschen mehr Gewicht schlepp, das Gewicht kann ich dann tatsächlich sogar beim Schlafsack wieder einsparen, weil man muss es immer das Gesamtkonstrukt auch sehen. Und Tests an der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in St. Gallen, die haben gezeigt, dass über die Matte bis zu viermal mehr Wärme verloren gehen kann als über den Schlafsack. Und ich selber habe die Erfahrung schon gemacht, aber auch andere Tester, dass man durch den Tausch der Matte wirklich den Temperaturbereich des Schlafsacks um mehr als 10 Grad ausdehnen kann. Ich hatte einmal eine Situation, da habe ich auch bivakiert, hatte eben so eine ultraleichte selbststoffblasende Matte mit dem durchgestanzten Schaum dabei, lag auf einer Eisplatte, habe die ganze Nacht kein Auge zugetan und am nächsten Morgen lag ich in einer 15 cm tiefen Mulde auf dem Waldboden. Hast du
das aufgetaucht?
Also ich habe mich mehr oder weniger komplett durch 15 cm Eis in der Nacht geschmolzen. Und ein anderer Tester von uns, der hatte einen Schlafsack, der 850 Gramm Down-Modell, den hatte ich ihm damals empfohlen und dann hat er sich mal bei mir beschwert und hat gesagt, also Frank, du hast mir immer gesagt, du kannst mit dem Schlafsack bei minus 10 Grad noch pennen, mir wird bei 0 Grad schon kalt. Dann habe ich ihn nach der Matte gefragt, dann war es mehr oder weniger die gleiche gestanzte Matte, mit der ich mich durch die Eisschicht geschmolzen hatte und der stieg dann eben damals auf die Downmat von Expert um und kommt mit dem Schlafsack dann plötzlich auch bei minus 10 Grad draußen.
Okay, ich schließe daraus, wenn man jetzt einen etwas älteren Schlafsack hat, wo man sich eingebildet hat, zumindest der wird doch ein bisschen fröstig, lohnt es sich vielleicht den Schlafsack zu behalten und lieber erstmal eine neue Isomatte zu kaufen.
Ja, also das ist was diese Matten an Komfortgewinn bringen, das ist schon Wahnsinn.
Ich denke, ich kenne es noch von früher, man hat ja wirklich früher nur auf diesen Schaum Matten zusammengerollt, die hat man halt dabei gehabt, ne? Und da lag man dann wirklich echt unbequem drauf, weil die einfach, ja, war eine dünne Schaumstoffschicht. Je nachdem, wie man sich hingelegt hat, hat man jeden Stein durchgespürt, ne? Also das war schon deutlich, dass von unten her ein gewisser Komfort einem durch die Nacht hilft und man wirklich am nächsten Tag auch besser aufsteht. Muss man ganz klar sagen.
Das ist wirklich krass. Ich mache es zum Beispiel mittlerweile sogar so, wenn wir auf Messen sind, und da Hotelzimmer, ich nehme so eine fette Matte mit, weil ich auf der besser schlafe als im Hotelbett.
Okay. Ja gut, es liegt dann vielleicht auch an der Wahl der Hotels oder vielleicht auch an der persönlichen, am individuellen Wohlfühlen. Ne? Gibt es denn auch speziell Matten für Frauen oder Kinder? Gibt es da Unterschiede?
Also es ist tatsächlich so, dass C2Summit, die machen spezielle Damenmodelle, die haben ein bisschen eine andere Form, sind in der Regel etwas breiter, vor allem auch in der Hüft- und Beinregion, sind meistens etwas stärker gefüllt noch als die Herrenmodelle. Ansonsten gibt es noch nicht so viele Damenmodelle, wie jetzt es bei Schlafsäcken zum Beispiel der Fall ist. Bei Kindermodellen, manche Matten gibt es auch in einer 1,20 Meter Variante, das wird auch so von Grammzählern gerne genutzt, weil man dann halt nochmal 100 Gramm oder wie viel auch immer einsparen kann.
Oder die Typen, die dann untenrum auf dem Rucksack liegen.
Genau. Habe ich früher auch gemacht, finde ich aber mittlerweile nicht mehr so komfortabel. Das muss man einfach ausprobieren.
Ich muss sagen, da trage ich lieber 200 Gramm mehr und liegt dann dafür mit dem ganzen Körper auf einer Matte. Also da bin ich echt.
Ja, vor allem zu meiner Zeit waren die Matten auch nicht so dick. Das hat sich dann ziemlich ausgeglichen. Aber bei diesen fetten Matten hast du schon so einen richtigen Übergang. Grundsätzlich muss man bei Kindern aber sagen, Vorsicht mit den mit Luft gefüllten Matten. Also bei unserem Chefredakteur, beim Alex Krapp, da war es zum Teil so, da haben es die Kids geschafft, dass die Matten dann innerhalb von einem Campingurlaub platt waren.
Und das bei vielleicht 180 Euro das Stück, da kann man dann auch wirklich wieder ins Hotel gehen, wenn man sich das überlegt, ne?
Ja, gut, man kann sie auch flicken. Also die meisten Hersteller, die packen Flicken bei. Ja, muss ich selber auf Tour auch schon
tipptopp hinkriegt, ist ja die Frage, ne? Das muss dann ja auch trocken sein, wo ich den Flicken ansetze und der muss gut sitzen und alles.
Das funktioniert zum Teil schon. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was man für ein Außenmaterial hat. Also sie zusammen zum Beispiel, die wählen zum Teil ihr glattes Außenmaterial, das du dann mit einem selbstklebenden Flicken ganz, ganz schnell reparieren kannst. Also jetzt habe ich bei denen schon mal gemacht, bei einer Matte, ja, die ein Loch bekommen hat durch eine Glasscherbe. Das ging wirklich ruckzuck. Das hält immer noch.
Mhm. Ja, cool.
Die ist bei uns immer noch im Dauertest, im Einsatz. Mittlerweile, glaube ich, seit 5 Jahren und es funktioniert immer noch. Die anderen Hersteller, die haben dann oft so eine Kombination aus Flicken und Dichtmittel. Mhm. Da muss man einfach gucken.
Ist ja auch wichtig, ein bisschen temperaturabhängig dann, ne? Also wenn es da wirklich kalt ist und feuchte Luftfeuchtigkeit herrscht, dann kriegst du sowas mit so einem Kleber oder so wahrscheinlich schlechter abgedichtet. Ne?
Da gibt es dann den Trick, dass man zum Beispiel also eben den Kleber aufbringen, Flicken aufbringen, dann nochmal ein Stück auch Tape oder sowas drüber machen, dass man dann später abziehen kann, weil die Klebefläche vom Tape, die lässt sich auch, wenn Kleber unter dem Flicken vorquillt, noch wegnehmen. Mhm. Und dann einfach einen Topf mit warmem, also nicht heißem Wasser, weil bei zu heißem Wasser kann sich der Kleber lösen mit dem der Bezugsstoff und die Kammerstege im Innern oder der Schaum im Innern mehr oder weniger halt verklebt ist. Aber warmes Wasser drauflegen und dieses warme Wasser beschleunigt dann die Abtrocknungszeit. Es gibt ja von Magnet, mittlerweile heißen sie Gear Aid, muss ich mich dran gewöhnen. Es nennt sich Seam Grip, das ist so eine Dichtmasse, mit der klappt es auch. Die haben auch Tenacious Tape, heißt es, Klebeband. Die haben auch eine richtig gute Anleitung. Also mit den zwei Sachen kann man eine Matte auf Tour.
Irgendwas mit in den Rucksack zu packen, wenn man länger unterwegs ist und nicht zwischendurch auch die Chance hat, wieder in die Zivilisation zu kommen. Ich denke jetzt an längere Skandinavien-Treks und das könnte es einem ja schon ganz schön verderben, wenn man da einen Riss oder ein Loch in der Matte hat. Also
genau.
Lieber ein bisschen was zum Reparieren einpacken. Ich habe jetzt schon in euren Test natürlich immer ein bisschen reingesneakt und bin da immer wieder auf den R-Wert gestoßen. Magst du kurz sagen, was das ist? Das ist eine Herstellerangabe zur Isolierung oder Isolation, wenn ich nicht irre.
Genau. Also die Outdoor-Branche, die hat in den letzten 15 Jahren viel diskutiert, um eben Testmethoden zu finden, an denen sich alle orientieren können, was ja wirklich eine richtig, richtig gute Sache ist. Sie sind dann eben mit dem R-Wert gekommen. Also mehr oder weniger der Wärmedurchgangswiderstand.
Ah, R-Widerstand, ja.
Und genau. Und da ist, und je höher die Angabe, desto wärmer die Matte. Also an sich wirklich eine super Sache. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Matten mit super R-Werten hatten und wir haben uns schon bei über 0 Grad den allerwertesten abgefroren, wie du gesagt hast. Und das hat zwei Gründe. Zum einen mal ist es so, dass natürlich der R-Wert ein gemittelter Wert ist. Also wenn ich jetzt die vorhin angesprochenen gestanzten Matten nehmen, wo es so kalte Stellen gibt und gut isolierende Stellen wie den Schaum, dann mittelt die Matte das einfach. Dann mittelt die R-Wertmessung das einfach. Und das führt dann zu ordentlichen oder wenn ich die Matte entsprechend dick mache, auch sehr guten Werten. In der Praxis nimmt man aber tatsächlich vor allem die kalten Flecken wahr.
Mhm. Naja, klar.
Und eher, macht natürlich kein Auge zu. Mhm. Das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass die R-Wertmessung vor allem die Isolation zwischen Ober- und Unterseite misst. Also Bodenkälte Richtung Schläfer. Wir haben aber halt auch noch das Problem der Umgebungsluft. Denn es gibt Matten, da schwebt die Isolierung so mittig in der Matte. Das heißt, die Isolierung vom Boden zum Körper, die funktioniert hervorragend. Aber in der Realität hat man halt das Problem, dass die kalte Umgebungsluft natürlich, die taucht in den oberen Teil der Matte ein, wo keine Isolierung ist, und wandert dann sogar auf der Isolierung in Richtung Körper.
Oh.
Und dann passiert ein ähnlicher Effekt wie eben bei dem gestanzten Schaum. Ich habe einfach unangenehme kalte Stellen.
Er liegt eigentlich in der Kältepfütze sozusagen.
Genau.
Drunter ist die feine Isolierung und zwischen mir und der Isolierung ist dann ja, so eine Kältebrücke oder eine kalte Luftschicht und ich liege dann eigentlich so kalt, wie die Luft eben ist.
Genau, und wir machen es halt so, also wir haben eine Messmethode entwickelt, die sich eigentlich daran orientiert, was passiert, wenn man im Schlafsack auf der Matte liegt. Das heißt, wir haben...
Also so wie man es macht, wenn man draußen unterwegs ist.
Genau, wir haben einen Wärmekörper auf der Matte und wir messen dann letzten Endes einfach, wie stark dieser Wärmekörper sich über eine bestimmte Zeit abkühlt. Und je weniger er sich abkühlt, desto wärmer ist die Matte. Das ist das eine. Und zum Zweiten schlafen wir eben auf allen Matten. Da spürt man dann die kalten Stellen sofort. Und zum Dritten machen wir dann auch noch Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Mhm. Dann hat man einfach das nochmal visualisiert. Da hat man aber das Problem, also diese Wärmebildmessungen, die funktionieren zum Beispiel nicht bei Matten, die halt diese reflektierende Metallschicht haben, weil die reflektierende Metallschicht so einen anderen Reflexionsgrad hat, dass das einfach, da stimmt das Wärmebild nicht mehr. Also
wie viele Matten haben denn diese Metallschicht?
Du, das gibt da...
nicht die allergängigste Methode, da noch eine Isolation reinzubringen.
Nö, aber C2Summit macht das zum Beispiel auch. Also die kombinieren die Reflexionsschicht dann auch mit Isolationsmaterialien zum Beispiel. Also das weiß man nicht immer. Und Nemo macht's, meine ich auch bei manchen Modellen. Also das gibt's schon häufiger.
Und verbreitet.
Und aber das ist das Problem. Also dieser, gerade bei Wärmebildmessungen eben den Reflexionsgrad vom Material, also Stealth Bomber zum Beispiel, die haben eine Technik, die Wärmestrahlung so extrem streut, dass bei der Wärmebildkamera nichts mehr ankommt. Es gibt einen Hersteller im Autobereich, die auch fürs Militär zum Beispiel Isolationsjacken bauen. Die nutzen ein ähnliches Material, das ist echt völlig krass. Da kannst du, also die Jacke aus dem normalen Stoff, die Matte aus dem Stealth-Bomber-Stoff dagegen, Infrarotaufnahme, und die Person mit der normalen Jacke, die leuchtet, die schillert in den Farben, also Infrarot heißt der Aufnahme, heißt der, das ist die reflektierte Wärme, was sehr warm ist, wie zum Beispiel ein Gesicht, das schimmert im Extremfall sogar fast glühend weiß, so wie die Sonne, geht dann über Rot, Gelb-Grüntöne, und je kälter die Oberfläche, desto blauer bis dann fast schwarz werden die Bilder. Und also eine Person mit einer normalen Jacke, die schillert in all diesen Farben. Und daneben mehr oder weniger mit der gleich warmen Stealth-Bomber-Jacke, da siehst du fast nichts, wenn du nur die Gesichtsmaske aufhat. Völlig faszinierend.
Wärmer? Also ist es nur gemessen wärmer, oder auch fühlt sich auch wirklich wärmer?
Nein, also ist nur gemessen wirklich nur wärmer. Gemessen.
Mhm. Ja. Okay, ja, da kommt man dann mit euren wissenschaftlichen Methoden, läuft man da eigentlich fast in eine Sackgasse, ne? Wenn das eigentlich nicht das anzeigt, was man annimmt.
Also, aber
Ich sehe schon, also der Aufwand für so einen Test ist nicht gering. Ihr verlasst euch auf gar keinen Fall nur auf den R-Wert der Hersteller, sondern da wird auch in der Praxis nochmal getestet und eben mit der Wärmebildkamera und ihr testet die wirklich mit Schlafsack und so praxisnah einfach nochmal durch.
Genau, und wir geben dann, so machen wir es bei Schlafsäcken auch, wir geben zwei untere Temperaturlimits an. Mhm. Das tiefere, das gilt für Leute, die weniger schnell frieren und Froschböllen, die orientieren sich ein bisschen am oberen Wert.
Ja, da muss man ein bisschen ehrlich zu sich sein, sagen, ich friere eh ständig, also gucke ich lieber nach dem oberen Wert. Und wenn der irgendwie schon für mich unbequem aussieht, dann muss ich eben mir noch eine dickere oder eine besser isolierende Matte besorgen. Wenn ich jetzt Einsteiger bin, was für dich so eine klassische Einsteigermatte? Ist es dann eher so ein Waffelklappmodell oder?
Nein, ich finde, es kommt wirklich drauf an, was man machen will. Also wenn man mehr oder weniger sich auch irgendwo beim Reisen im Bus, Flugzeug, am Flughafen auf irgendwelchen Bänken oder Böden problemlos schlafen kann, ja, dann kann ich mir auch so eine Waffelmatte kaufen. Ich persönlich, also hatte ich früher auch dabei, heute könnte ich auf so einer Matte nicht mehr schlafen. Mhm. Also da wäre mir, also ich brauche mindestens eine 6 bis 7 Zentimeter dicke Leichtluftmatratze, dass ich mich noch wohlfühle. Und also wenn man jetzt einen guten Kompromiss aus Preis und Leistung möchte, dann ist tatsächlich so, dass selbststoffblasende Matten sehr, sehr gut sind. Also wenn ich die Wärme und die Dicke von der möchte und mir das Mehrgewicht egal ist, eben die Camp Plus von C2 Summit aus dem Test. Es gibt auch noch eine leichtere Variante, die auch ausreichend isoliert von 3 Jahreszeiten Schlafsack. Das ist, glaube ich, die Comfort Light Insulated Self-Inflating Pad. Die haben wir auch schon mal getestet vor 2 Jahren. Also die ist wirklich auch super. Also da kann ich dann sowas nehmen. Aber wenn ich jemand bin, der sagt, mir ist maximaler Komfort wichtig, ich gehe sorgsam mit meiner Ausrüstung um, dann sind die Leichtluftmatratzen wirklich die erste Wahl. Und ob ich mich dann für die Tamarash Neo Air entscheide oder eine von den Kunstfaser gefüllten Matten, die wir getestet haben, mit Längskanälen. Das ist dann nochmal so ein bisschen Geschmackssache. Also zum Beispiel mein Kollege, der Boris Knielka, der liebt die Tamarash Neo Air, war jetzt mit ihr auch in Norwegen. Aber die Neo Air, die hat eher eine, also die polstert wirklich richtig gut, hat aber eher eine etwas festere Oberfläche. Mhm. Ist perfekt für Leute, die auch zu Hause eher auf etwas festere Matratzen stehen. Und die Matten mit den Längskammern, die so aussehen, wie früher auch Luftmatratzen waren, da kann der Körper punktuell noch ein bisschen besser eintauchen, sprich, die fühlen sich einfach einen Tick weicher an, sind aber von der Oberfläche dann auch ein bisschen wabbliger. Mhm. Also ich finde es ganz angenehm, das wiegt einen so sanft in Schlaf, aber es gibt auch Leute, die sagen, hier, da werde ich ja seekrank.
Okay, ja, also auch bei der Matte ist es eigentlich wie mit Schuhen oder Rucksäcken, man muss es diesmal nicht Probe tragen, sondern Probe liegen, denke ich.
Genau, ausprobieren. Und dann ist so, und C2 Summit zum Beispiel, die schaffen eigentlich so den Spagat aus beidem durch die vielen Fixierungen, das Federkernmatratzenähnliche, dass die wirklich super polstern, aber auch eine relativ stabile Liegefläche haben. Also wie gesagt, bei Matten ist es wirklich auch so. Am besten in Handel gehen und ausprobieren und dann auch schauen, wie groß die Matte eigentlich sein muss. Also die meisten Matten, die haben die Standardlänge, ist 1,80 Meter in etwa und in etwa 50 Zentimeter breit. Mhm. Manche sind auch nur 49 oder 48, andere vielleicht bis zu 54 oder so breit. Und da kann es wirklich auch sein, dass da manchmal 1-2 Zentimeter hin oder her den Unterschied machen, ob die Arme auf der Matte liegen bleiben oder runterrutschen. Ja, und was natürlich für den
ist, ne? Dann braucht man auch eine breite Matte, weil man vielleicht nur die Knie anzieht und komplett warm liegen möchte, und als wenn man nur Rücken- oder Bauchschläfer ist, und dann ist es eh wurscht.
Genau. Und dann gibt's noch, also die meisten Hersteller bieten auch noch längere Modelle, die dann auch breiter sind, und Expat und Sea to Summit zum Beispiel, auch Tamarash zum Teil, die haben dann auch noch Matten, die haben die Standardlänge, aber sind eben auch breiter.
Ja, vielleicht sollte man auch darauf achten, wie groß und lang das Zelt ist und mit wie vielen Leuten man da reingeht, weil wenn man da dann, wenn es eh schon so ein Ding ist, wo man zu zweit okay drin liegt, hat dann aber überlange und überbreite Matten und das haben alle beide, dann denke ich, kann das auch schon zu Knatsch führen oder man stößt eben an die Zeltwände.
Also genau, so, das kann auch.
Danke, dass man mal guckt, breite ich die Matte dann auf, ne, dass das irgendwie passt und nicht unbequem wird oder dass man den Rucksack plötzlich doch nicht mehr sauber mit ins Zelt reinbringt oder wie auch immer.
Genau, also da gibt es einfach viele Faktoren. Es gibt manche Matten, die haben auch noch Mumienform, die sich also zum Fußteil hin verjüngt. Mhm. Auch da kann man einfach nur probieren, weil manche Hersteller, die fangen dann sehr, sehr schnell an, dass sich die Matte verjüngt. Da habe ich dann unter Umständen auch wieder das Problem, dass die Arme runterrutschen. Deshalb, ich wiederhole es eben nochmal, unbedingt auf die Matte draufliegen und gucken, ob ich mich wohl damit fühle. Und wenn es vielleicht sogar geht, im Zelt probieren, weil bei manchen Zelten und Mattenmaterialien ergibt sich so ein blöder Effekt, dass das Mattenmaterial auf dem Zeltboden knarzt.
Das habe ich. Ich habe schon von meinen Nebenzeltern gehört. Immer wenn du dich umdrehst, dann knarzt. Mich stört das ja nicht. Ich schlafe dann ja, aber das kann schon zu ein bisschen Missstimmungen führen. Gut, und generell ist, wenn ich die häufiger nutze, lohnt es sich natürlich ein bisschen mehr auszugeben. Wie lange habe ich dann sowas von so einer Matte? Du sagst ja, die eine Testmatte, gut, da war jetzt die Glasscherbe drin, da kann die Matte nichts dafür, hält aber ansonsten trotzdem 5 Jahre. Kann ich von so einer Lebensdauer ausgehen oder ist das eher eine Ausnahme?
Also die Lebensdauer bei diesen Leichtluftmatratzen, da gibt es tatsächlich unglaubliche Spannen. Das sind schon filigrane Produkte auch. Also es gibt da immer wieder auch mal Probleme, dass tatsächlich so eine Matte dann schon nach 1-2 Jahren die Luft ausgeht, was dann aber eher ein Verarbeitungsfehler ist. Wenn man sorgsam damit umgeht, dann hat man die Matte schon viele Jahre.
Ja, apropos empfindlich und nicht empfindlich, es gibt ja auch immer die Fans der Ultralight-Produkte. Wie stabil sind dann solche Matten? Halten die auch die Zeit aus oder muss man da super sorgfältig mit umgehen, dass man da überhaupt 2 Jahre was von hat? Ich bin da immer so ein bisschen misstrauisch, wenn das Material so dünn ist.
Also natürlich, so dickere Materialien sind strapazierfähiger. Man kann jetzt also ein Beispiel von Expat ist zum Beispiel, also Expat bietet 2 Linien, einmal die Ultras, das sind dann dünne 20D-Materialien und die robusteren Duras, da hat man auf der Liegefläche ein 75D-Material und unten am Boden sogar ein 170er. Mhm. Und weil die halt auch die Erfahrung gemacht haben, also die Leichtmaterialien sind einfach empfindlicher. Also das muss einem einfach klar sein. Ja. Je leichter die Stoffe, desto sorgfältiger muss ich damit umgehen. Ist aber bei allen Leichtprodukten so.
Ja, das ist ja klar. Das ist eigentlich auch logisch, aber vielleicht trotzdem ganz gut, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Jetzt hatten wir es ja schon ein bisschen davon, dass der Schlafsack wirklich weniger wichtig ist bei kalten Temperaturen als die Matte. Ist es einfach die Isolierung von unten her? Oder kannst du es nochmal ganz kurz erklären, warum das so ein Riesenunterschied ist?
Also mal grundsätzlich, der Schlafsack ist natürlich auch wichtig. Also wenn mir von oben kalt wird, schlafe ich natürlich auch nicht. Ich führe es darauf zurück, also der Schlafsack, der liegt ja eher auf einem drauf. Mhm. Da entsteht relativ wenig Druck. Während auf der Matte, da liege ich ja mit meinem ganzen Körpergewicht drauf. Und es entsteht dann mehr oder weniger auch eine sehr flächige Verbindung zwischen Körper und Matte. Das heißt, die Fläche, über die Wärme verloren gehen kann, die ist natürlich die ist natürlich schon groß. Beim Schlafsack ist es so, da habe ich dann immer noch ein bisschen kleine Luftpolster irgendwo. Der Stoff liegt meistens immer nur partiell so ein bisschen auf. Und also mein Rat wäre aber eben trotzdem zu gucken, okay, auch beim Schlafsack gucken, dass der Schlafsack so warm ist, dass er eben mit den zu erwartenden Temperaturen auskommt. Und dann hat man, wenn man eine etwas wärmere Matte noch hat, dann hat man einfach durch die Matte Reserven, wenn man zum Beispiel auch mal eher erschöpft ist und sowas und man vielleicht ein bisschen kälteempfindlicher ist.
Das ist mal auf der sicheren Seite. Jetzt habt ihr in der Ausgabe 5 einen kleinen Guide drin zum Thema Schlafsack, was natürlich super passt, wenn man schon die Isomatten testet. Und ich mag nochmal darauf hinweisen, in der 6.23 ab 9.05. am Kiosk wäre dann ein ausführlicherer Test, und zwar von Sommerschlafsäcken, wenn ich es richtig weiß.
Genau, da haben wir uns diesmal auf sehr leichte Modelle konzentriert. Das Spektrum geht vom Kunstfasermodell mit 355 Gramm, das ist wirklich sensationell, bis zum wirklich super preiswerten Rechteck-Schlafsack fürs Campen, der gerade mal 45 Euro kostet, der aber echt gar nicht schlecht ist. Also ich habe letzte Nacht habe ich drin geschlafen, es hat so 10 Grad gehabt, leichte Luftbewegung, und mir war warm genug. Okay. Lag aber auf einer guten Matte, aber für 45 Euro ist das echt der Knüller. Aber eben auch das drüber raus. Also auch da ist schon wirklich der Hammer, was sich getan hat. Also ein kunstschwarzer Schlafsack für 355 Gramm mit ein bisschen über 2 Liter Packmaß, das wäre vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen. Wir haben auch total kuschelige Down-Modelle dabei. Und so das Resümee ist, dass wenn man weiß, man geht eher bei wärmer Witterung auf Tour oder campen, da kann man dann mit so einem Sommerschlafsack wirklich mehrfach sparen. Einmal natürlich beim Preis, weil sie etwas günstiger sind als die wärmeren 3-Jahreszeiten-Modelle, aber tatsächlich eben auch beim Gewicht und Packmaß. Und grundsätzlich ist natürlich auch so, wenn der Schlafsack dann besser an die Nachttemperaturen angepasst ist, dann wird einem auch weniger schnell warm. Ich kann so warmen Schlafsack kann ich immer als Decke nehmen, da kann ich sehr, sehr viel ausgleichen, aber so ist man da einfach dann in Anführungszeichen auf der sicheren Seite.
Also es lohnt sich für alle, die einen Sommercamping-Urlaub planen, in die 6 rein zu gucken von Outdoor, eben Anfang Mai, dass man sich einfach mal informiert, welche Modelle gibt's und wie schneiden die ab. Und eben in der 5 parallel zum Isomattentest oder angehängt gibt's jetzt schon diesen kleinen Guide. Da werden die Schlafsacktypen auch kurz erklärt. Ne? Wir haben es jetzt ja schon Sommer- und 3-Lagen-Schlafsack gehabt. Was für andere Typen gibt's denn noch an Schlafsäcken?
Also genau, wir haben es da mehr oder weniger so gemacht, dass man halt anhand von den zu erwartenden Temperaturen das aufgliedert, Sommerschlafsäcke, dann
also die
Schlafsäcke für die genau 2 bis 3 Jahreszeiten, Schlafsäcke für die Übergangszeit, die dann auch im, sagen wir mal, Ende Frühjahr, vielleicht Anfang Herbst auch noch funktionieren. Da haben wir auch ein paar jetzt in der 6. Test dabei. Dann kommen die 3-Jahreszeiten-Modelle. Das sind eigentlich die am vielseitigsten einsetzbaren Modelle. Also wenn ich einen Schlafsack will, mit dem ich möglichst viel machen kann, also eben von der Sommerwanderung bei uns bis zum Skandinavien-Trek im September, dann ein 3-Jahreszeiten-Modell mit einem Temperaturbereich bis in den leichten Minusgrad-Bereich hinein. Und
da reden wir aber dann nur noch von man kommt durch, aber Komfort ist das nicht mehr, oder?
Nee, das ist also die sind zum Teil schon auch noch bei leicht Minusgraden bieten die
Komfort. Noch warm und kuschelig ein.
Genau. Und dann drunter kommen dann Winterschlafsäcke bis hin zum Expeditionsmodell. Und zum Teil ist aber auch wieder so, also wenn man sehr verfroren ist, dann ist unter Umständen auch für eine Skandinavien-Tour im Herbst sinnvoll, eben schon einen leichten Winterschlafsack mitzunehmen, um einfach diese Reserven zu haben. Auch da wieder ein Hinweis, dass wir eben zu jedem Modell sowohl das untere Temperaturlimit für kältefeste Personen angeben, als auch für jemanden, der schnell friert.
Also wer im Sommer zelten will, diesmal den Isomattentest abgreifen. In der 6 auf alle Fälle den Schlafsacktest gucken. Da ist man schon mal ganz gut bedient oder hat schon mal einen ganz guten Übersicht, was man braucht, damit man gut durchkommt, was es aktuell gibt. Jetzt würde es mich noch interessieren, Frank, weil du hast schon gesagt, ja, ich gehe nicht mehr mit so einem Waffelding. Ich brauch's ein bisschen bequemer. 6 bis 7 Zentimeter finde ich schon ganz schick. Was ist denn so deine Lieblingskombi an Isomatte plus Schlafsack? Was geht bei dir meistens mit, wenn du rausgehst?
Also ich mach's. Ich muss
nicht die Marke nennen, sondern was für
ein Tipp. Nein, ich kann schon. Ich habe da schon ein paar konkrete Tipps. Also tatsächlich eine meiner Lieblingsmatten für ein bisschen längere Touren, wenn ich auf der sicheren Seite sein möchte, ist ein Modell von C2 Summit, Comfort Plus. Die ist etwas schwerer, also die liegt auch schon bei 700 Gramm, hat aber den Vorteil, dass die Oberseite und die Unterseite der Matte, das sind zwei getrennte Luftkammern. Das heißt, das ist auch die ich geflickt habe. Also wenn eine Seite ein Loch hat, kann ich die Matte trotzdem weiter benutzen.
Ach, ja, das ist
genau. Das ist cool, hab dann auch einfach, kann sagen, ja, jetzt flieg ich sie, um wieder die Reserven zu haben, aber ich kann zumindest nachts mal weiter drauf schlafen. Ja, das
ist wichtig, gerade im Abendende, wenn es da rum ist, dann war's das, ne?
Genau, ja. Und meine zweite Lieblingskombi ist eben eine leichte Matte von Expat, die Dura 3, also 3 steht für den R-Wert bei denen. Die haben wir jetzt auch im Test. Und dann kombiniere ich die aber noch zum Beispiel mit einem, also Expat, die haben auch eine ganz, ganz dünne Evazotte-Matte, die hat 2 Millimeter und ist 1x2 Meter. Die nehme ich dann, um mich draußen hinzusetzen oder wenn man auch draußen sitzen möchte, vorm Camp oder sowas, nehme ich die, damit ich die ultraleichte Matte eben nicht, dass ich da nicht das Risiko eingehe, dass was passiert. Und wenn es dann richtig kalt wird, dann kann ich den Zeltteppich zum Beispiel über die Matte drüber legen und hole mir natürlich noch einen Plus an Isolation raus.
Und einen Schlafsack dazu, hast du da auch zu jeder Matte irgendwie eine Kombi, wie du sagst, jetzt wenn du schon die Expat und diesen Zeltteppich oder dieser Evazotte-Matte hast, dann tut's mir auch ein ganz leichter, dünner Sommerschlafsack, den ich da dazu pack, der reicht mir selbst den Herbst rein.
Also meistens ist tatsächlich so, ich habe da von Volandre der Mirage, der wiegt ein bisschen über 700 Gramm, den nehme ich so für den 3-Jahres-Zeiten-Einsatz, Down-Schlafsack, mit dem komme ich sehr, sehr gut zurecht. Und wenn es ein Kunstfaser-Schlafsack sein soll, dann nehme ich von Carinthia den G145, den haben wir jetzt auch im Test drin. Den
kombinierst du je nach Tour, die du gehst, eben.
Genau. Und dein Favorite. Aber beim Schlafsack ist es auch so. Also ich habe halt, der Mirage gefällt mir persönlich sehr gut, weil er im Oberkörperbereich viel Platz hat. Der Kollege, der nimmt eher von Western Mountaineering den Summerlight zum Beispiel, den kriege ich aber fast nicht zu. Aber Borus ist ja auch 20 Kilo leichter als ich. Also auch da muss man einfach so ein bisschen gucken, wo fühle ich mich wohl drin. Wir geben wenn wir Schlafsäcke testen, sagen wir in der Regel auch, ein bisschen so wie der Schnitt ausfällt, dann kann man sich daran schon mal orientieren. Sollte dann auch die Schlafsäckeprobe liegen, gucken, ob ich mich wohlfühle, ob die Kapuze so passt, wie man es gern hätte und dementsprechend kann man sich dann seine Kombi zusammenstellen. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Oberseite und die Unterseite des Schlafsacks gleichmäßig gefüllt ist. Also es gibt gerade diesen Trend am Markt, dass die Hersteller die Oberseite deutlich stärker füllen als die Unterseite, weil sie damit argumentieren, ja, wenn man auf der Unterseite drauf liegt, wird es ja eh komprimiert und von unten hat man ja die Matte. Die Realität zeigt aber, dass selbst bei relativ ruhigen Schläfern doch so viel Bewegung nachts passiert, dass sich der Schlafsack immer ein bisschen verdreht und die schwer gefühlte Unterseite halt doch irgendwo nach oben wandert und dann entstehen genau dort kalte Stellen, weil die Füllung halt unter Umständen gerade bei Down-Schlafsäcken auch noch verrutschen kann. Und das wird dann auch wieder unangenehm.
Verstehe. Also das war jetzt ganz zum Schluss nochmal ein guter Tipp, auf was man achten soll. Vielen Dank, Frank. Ich glaube, man weiß jetzt deutlich mehr über die spannende Welt der Isomatten und kann das ja, wie gesagt, in der 5 auch nochmal nachlesen, ab 4.4. am Kiosk und passend dazu der Schlafsacktest dann in der 6 ab 9.5. am Kiosk. Vielen Dank, Frank, für diese Einblicke. Und ich denke, wer sich das genau anhört und in die beiden Tests reinguckt, wird auch den Sommer richtig gut schlafen.
Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich nochmal bei dir. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.